ARD. Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Marco Seifert.
Guten Morgen zu unserem Radio 1 Morgen Podcast. Ich freue mich, dass Sie mit uns in die neue Woche starten. Das Wochenende hat ja nicht nur den Leipziger DFB-Pokalsieg in Berlin mit sich gebracht. Nein, in Leipzig gab es nach dem Verbot einer linken Demo auch heftige Ausschreitungen. War dieses Wochenende in Leipzig eine Gewalteskalation mit Ansage? Das fragen Tom Böttcher und ich unseren Montagskommentator Friedrich Küppersbusch. Außerdem schalten wir in die Ukraine, um uns aus Kiew von der Lage während ständiger russischer Luftangriffe berichten zu lassen. Los geht es aber mit dem dramatischen Waldbrand südlich von Berlin bei Jüterbock.
Den fünften Tag in Folge hat die Feuerwehr gestern gegen die Flammen auf dem munitionsbelasteten Gebiet bei Jüterbock südlich von Berlin gekämpft. Das ist der bislang größte Waldbrand in diesem Jahr in Brandenburg. Bisher konnte die Feuerwehr wegen Explosionsgefahren nicht an den Brandort. Anwohner sollen sich vor dem gefährlichen Rauch schützen. Der Kampf gegen die Flammen wird wohl noch Tage dauern.
Und er wirft mal wieder Fragen auf, die wir mit Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragten besprechen. Guten Morgen, Raimund Engel.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie ist die Lage heute im Brandgebiet heute Morgen?
Die Situation ist eigentlich gleich geblieben. Über Nacht hat natürlich die Luftfeuchte dazu beigetragen, dass die Flammen etwas runtergegangen sind. Aber jetzt mit den steigenden Temperaturen und der Sonneneinstrahlung kommt es wieder hoch. Und wir erkennen jetzt schon am frühen Morgen die ersten Rauchwolken wieder über der Fläche. Also es geht weiter.
Anwohnerinnen und Anwohner werden aktuell gewarnt vor der Gefahr des Rauchs. Mal ganz konkret gefragt, was droht denn, wenn man jetzt in benachbarten Orten die Fenster dann doch gekippt lässt?
Erstmal ist der Rauch so jetzt sehr unangenehm, weil er doch beißend ist, er ist stechend. Man wird es sicherlich merken in den Augen. Und wer jetzt auch Schwierigkeiten hat mit der Luft, mit der Atmung, der ist sicher gut beraten, wenn er sich jetzt nicht so im Freien aufhält, sondern dann doch mal eher in den Wohnungen ist. Also eine Situation, die wirklich auch für die Anwohner, die in der Windrichtung liegen, nicht angenehm ist, zumal es ja in den letzten Jahren wiederholt dort vorgekommen ist.
Der CDU-Landespolitiker Danny Eichelbaum, der ist auch Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung von Jüterbock, der forderte, dass der Bund ein Konzept für die Kampfmittelräumung vorlegen solle und mehr Geld bereitstellen. Das solle dann wohl etwa 250 Millionen Euro kosten. Ist das nach Ihrer Einschätzung vom Finanzrahmen und auch von der Machbarkeit eine realistische Idee?
Also das ist sicherlich ein ganz schwieriges Unterfangen. Jetzt muss man auch mal sehen, der Bund selber ist überwiegend für reichseigene Munition zuständig. Die Länder für diese alliierten Munitionsreste. Brandenburg hat ja nicht nur die Übungsplätze, sondern viele andere Flächen auch außerhalb dieser, die Kampfmittel verdächtig sind, die hier überprüft werden müssen. Also es ist ein Unterfangen. Wichtig ist, dass man anfängt, dass man entlang der Wege beräumt, dass man Löschwasserentnahmestellen abbohren kann, dass man die errichten kann, ohne irgendwie in eine Gefährdung zu kommen. Ich glaube, damit sollte man anfangen. Und ob wir dann in die Fläche kommen und wann wir in die Fläche kommen, das, sage ich mal, ist noch nicht absehbar. Die Beräumung wird auf jeden Fall noch eine ganze Zeit dauern. Ich sage mal, es wird eine Generationenaufgabe.
Ja, und Jahr für Jahr sprechen wir hier auch mit Ihnen über die gleichen Probleme, über Trockenheit, Munition, über eine frustrierte Feuerwehr. Was spricht, nennen Sie mich naiv, gegen eine Abholzung, Boden sauber machen, Aufforstung mit Mischwald, der dann klimaresistenter und nicht so waldbrandanfällig ist?
Wir sind hier in einem Gebiet, was jetzt betroffen ist. Das ist ein Wildnisgebiet. Genau das hatte man ja, ein ehemaliger Übungsplatz, den man mal der Natur überlassen hat, wo man sehen wollte, wie die Natur sich entwickelt. Die Natur hat sich auch diese Flächen wiedergeholt. Das heißt, hier ist jetzt wieder eine Bestockung da. Dass es natürlich immer wieder zu Bränden kommt, bedingt durch die Munition oder auch durch fahrlässiges oder wer weiß wie vorsätzliches Handeln, das ist alles hier nicht ausgeschlossen. Aber man hat diese Belastung und man kann dort keine Kräfte reinschicken. Also die Gefährdung dieser Flächen ist sehr hoch.
Über Maßnahmen gegen den großen Waldbrand südlich von Berlin und über das, was man in der Zukunft machen könnte, haben wir mit Raimund Engel gesprochen. Er ist Waldbrandschutzbeauftragter von Brandenburg. Vielen Dank, Herr Engel.
Gerne. Schönen Tag.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Und heute ist Montag, der 5. Juni 2023. Heute ist Weltumwelttag. Er findet jährlich am 5. Juni statt. Die Vereinten Nationen haben ihn 1972 ins Leben gerufen. Mittlerweile wird er in über 150 Ländern begangen. In diesem Jahr steht der Weltumwelttag international unter dem Hashtag Beat Plastic Pollution, also Kampf dem Plastikmüll. Und er wird von der Elfenbeinküste und den Niederlanden ausgetragen. Der Weltumwelttag soll Mut machen und zeigen, dass alle etwas für die Erde tun können. In Deutschland steht der Umwelttag heute unter dem Motto Natur stärken, Klima schützen.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Mit massiven Straßenblockaden und auffälligen Klebeaktionen sorgen die Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation fast täglich für Schlagzeilen. Heute will die Gruppe offiziell bekannt geben, dass sie offenbar mit einer Kampagne gezielt gegen sogenannte Superreiche vorgehen will. Zunächst in Bayern. Ab September sollen dann groß angelegte Aktionen in Berlin folgen, um einen sozialen Wendepunkt herbeizuführen, wie es in einem Schreiben der Organisation heißt. Es solle auf die, Zitat, rücksichtslose Verschwendung des modernen Reichtums, Zitat Ende, aufmerksam gemacht werden. Dabei wird auch die Bundesregierung kritisiert, die aus Sicht der Aktivisten die Reichen unterstützt.
Nur auf Radio 1.
Das Geld und seine Macht stehen im Fokus der Netzkonferenz Republika, die von heute bis Mittwoch wieder in Berlin stattfindet. Veranstaltungsgelände sind die Arena Berlin und der Festsaal Kreuzberg. Die finanziellen Zusammenhänge großer gesellschaftlicher Themen sollen beleuchtet werden, gerade auch mit Blick auf Medien und Digitalisierung sowie Trendthemen wie künstliche Intelligenz. Das Festival für die digitale Gesellschaft steht 2023 unter dem Motto Cash. Die Eröffnungsveranstaltung startet um 10.30 Uhr heute Nachmittag. Mittag ab 15 Uhr gibt es bei uns eine vierstündige Sondersendung mit Katja Weber.
Im Namen des Volkes.
Die EU-Kommission hat Polen vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt, weil eine Reihe von Regelungen des polnischen Justizsystems gegen EU-Recht verstießen. Der Vizepräsident des Gerichtshofs hat Polen ein tägliches Zwangsgeld in Höhe von 1 Million Euro auferlegt. Nochmal täglich. In, wie das juristisch heißt, Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes. Im April hatte der Vizepräsident das tägliche Zwangsgeld auf lediglich 500.000 Euro herabgesetzt. Heute wird das Urteil des EuGH in dieser Sache erwartet.
Und auf keinen Fall vergessen.
Heute startet eine Zwischenkonferenz, die die Weltklimakonferenz in Dubai vorbereiten soll. Bis zum 15. Juni tagen die sogenannten Nebenorgane der in Bonn ansässigen Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen. Traditionell sind diese Zwischenverhandlungen von großer Bedeutung für die Vorbereitung der nächsten Klimakonferenz, die dann vom 30. November bis 12. Dezember in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet.
Das ist immer Dubai.
An den elftägigen Zwischenverhandlungen nehmen rund 3.000 bis 4.000 Delegierte aus aller Welt teil. Bonn ist Sitz des UN-Klimasekretariats.
Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
Ja, lange war es im russischen Angriffskrieg vergleichsweise ruhig in Kiew, aber diese Phase ist vorbei. Die russische Armee attackiert die ukrainische Hauptstadt mit Marschflugkörpern und Kampfdrohnen. Die Leidtragenden sind Zivilisten.
In Kiew lebt Denis Trubetskoy. Er berichtet für deutschsprachige Medien. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Wie haben Sie die vergangenen Nächte in Kiew erlebt?
Das war wirklich eine der heftigsten Wochen. Im Prinzip fast jede Nacht explodierte etwas. Also die Flugabwehr hat ja gut gearbeitet. Aber zwischen Montag und Donnerstag knallte es de facto jede Nacht. Also die letzten zwei Nächte waren vergleichsweise ruhig. Aber das hatte gerade am Samstag den Grund, dass fast alle Raketen und Drohnen, die Richtung Kiew geflogen waren, weit vor Kiew abgefangen wurden, anders als in Tagen zuvor. Also das war schon eine Woche, wie gesagt, die richtig heftig war.
Präsident Zelensky hat Probleme mit Schutzbunkern in Kiew beklagt. Eine ausreichende Zahl an Bunkern müsse überall zugänglich sein. Es sei die Pflicht der Kommunen, dafür zu sorgen, dass die Schutzräume rund um die Uhr geöffnet seien. Was ist da los in Kiew und wer ist verantwortlich?
Wer ist verantwortlich, ist eine gute Frage, weil also natürlich steht hier der Bürgermeister Vitali Klitschko in Kritik. Man muss da aber immer mitdenken, das geht, glaube ich, in Deutschland, ebenfalls wie auch in der Ukraine und runter, dass der eigentliche Chef der Stadt ein Militärgeneral ist, jetzt für die Kriegszeit, der von Zelensky ernannt wurde. Aber das Problem existiert wirklich. Es gibt jetzt so eine größere Überprüfung der Luftschutzkeller, und da liegen schon erste Ergebnisse vor. bei denen es darum geht, dass 11% der Schutzbunker, also dass bei 11% der Schutzbunker wirklich Zugangsprobleme gibt und dass noch bei 33% der als Luftschutzbunker offiziell gekennzeichneten Räume, dass die eigentlich unbrauchbar sind. Und das ist natürlich 14 Monate nach Beginn der russischen Invasion doch ein größeres Problem, muss man sagen.
Ja, wie verhalten sich denn die Menschen in Kiew jetzt, wenn es Luftalarm gibt?
Wir sprechen jetzt über eine Welle, die seit über eine Angriffswelle, die seit Ende April andauert. Und das waren jetzt 21 Angriffe zusammengezählt. Und 20 davon fanden tief in der Nacht statt, also so zwischen 2 und 4 Uhr morgens. Und da muss man praktischerweise sagen, ja, es gibt natürlich Leute, die in der Nacht in Luftschutzkeller rennen. Und es gibt viele davon. Die meisten bleiben aber eher in Wohnungen und versuchen, die Nächte im Wohnungsgang zu verbringen. Oft legen sie dort auch gleich zum Schlaf, weil also der Luftalarm, der kommt sowieso fast jede Nacht, wie ich bereits gesagt habe. Der Punkt ist, also das Problem ist, wie gesagt, also die Flugabwehr in Kiew funktioniert hervorragend, aber die Trümmer fallen irgendwo, das ist rein physisch der Fall. Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas in die Wohnung wirklich selbst einschlägt, ob die Trümer ob die Drohne, die ist natürlich wirklich sehr, sehr gering. Aber was eine richtige Gefahr ist, ist halt, dass die Fenster durch die Druckwelle zerbrochen werden. Und da muss man halt diese Zwei-Wände-Regel einhalten. Also, dass vor dem Fenster mindestens zwei Wände sind. Und dafür eignet sich, wie gesagt, der Wohnungsgang am besten.
Wir hatten auch darüber gesprochen, dass zwischendurch so ein bisschen der Alltag in Kiew zurückschien. Jetzt ist es eben der Krieg mit aller Wucht. Wie nehmen das die Menschen in Kiew gerade auf?
Ich würde sagen, dass der Krieg leider wirklich der Alltag ist, weil klar, also es ist jetzt nicht mehr die Zeit wie im März des vergangenen Jahres, als die russischen Truppen wirklich vor Kiew standen in den Gegenden nördlich. Aber ruhig war es hier seit Oktober de facto nicht, weil also den gesamten Herbst, den gesamten Winter hat Russland die Energieinfrastruktur gebombt. Da war Kiew das Hauptziel und im Prinzip hatten wir hier wirklich nur so 4-5 Wochen Ruhe zwischen Mitte März. Es ist eine komische Realität insgesamt, die hier herrscht, weil also es ist bestes, ich würde sagen, noch Frühlingswetter. Es ist noch nicht so heiß, obwohl es Sommer ist. Und die Menschen gehen natürlich immer wieder aus. Und im Prinzip hätte man wirklich so bei Tageslicht manchmal so den Eindruck gewinnen können, es würde hier wirklich so das Normalleben herrschen. Aber wenn man wirklich auf diese Gespräche zuhören würde, die in Cafés geführt werden, da geht es überwiegend um Krieg, da geht es um die Nächte, die wir jetzt hier verbringen, aber da geht es auch um die Verwandten, um die Männer an der Front. Also es ist wirklich eine komische Doppelrealität hier.
Dennis Trubetskoy berichtet aus Kiew für deutschsprachige Medien. Vielen Dank und alles Gute für Sie.
Vielen Dank auch von mir aus.
Am Wochenende ist es zu schweren Ausschreitungen in Leipzig gekommen. Linksextremisten hatten zu Protesten aufgerufen, nachdem ein Gericht die 28-jährige Lina E. wegen Gewalttaten gegen Neonazis verurteilt hatte. SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Ausschreitung verurteilt. Sie sprach von sinnloser Gewalt. Sie sieht die Verantwortung bei, Zitat, linksextremistischen Chaoten und Randalierern. Leipzig-SPD-Oberbürgermeister Burkhard Jung zieht Bilanz.
Wir haben zwei Demonstrationen verboten, die erlaubte Demonstration zeigt, dass das Verbot richtig war. Wir müssen leider erleben, dass auch bei einer friedfertig angekündigten Demonstration sich Gewalttäter darunter mischen, dass sie instrumentalisiert wird und im Ergebnis dann es zu Gewaltausbrüchen kommt, wie angekündigt. Und ich bin sehr dankbar, dass es insgesamt gelungen ist, trotz aller fürchterlichen Vorkommnisse, das zu lokalisieren und diese Stadt lebensfähig zu halten.
Soweit Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung.
Eins ist klar, der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Moin, guten Morgen.
Guten Morgen.
War dieses Wochenende in Leipzig Gewalteskalation mit Ansage?
Tja, Es gab dieses Urteil, ihr habt es eben angesprochen, und wer loszieht, um mit einem Vorschlaghammer verabredet unter mehreren Leuten vermeintlichen oder echten Rechtsextremisten die Kniescheiben zu zertrümmern, der ist nicht links, der ist nicht rechts, der ist bekloppt. Und ich würde mich auch nicht aufschwingen dazu zu sagen, wenn Hooligans sich in der dritten Halbzeit verprügeln, sind mir die Dortmunder aber sympathisch und die Schalker finde ich halt kriminell. Das geht nicht, es ist eine Überschreitung und ich kann das nur ablehnen, ich schaffe es nicht, dahin zu kommen. Gleichzeitig sehe ich aber und meine auch, dass das Menschen anders sehen können und dass sie eine Erlaubnis haben sollten zu demonstrieren. Das ist Meinungs- und Versammlungsfreiheit, das ist ein Grundwert dieser Gesellschaft. Also war es für die Stadt Leipzig schon mal nicht leicht, diese Demonstrationen, die sich auf das Urteil gegen Lina E. bezogen, abzusagen. Aber die Leipziger Polizei hatte den Jackpot gewonnen. 40.000 beim Grönemeyer-Konzert, Landespokalfinale Lok Leipzig gegen Chemnitzer FC, 3-0 übrigens mit 10.000 Zuschauern und dann ein Stadtfest auch noch. Und der Oberbürgermeister, den wir eben gehört hatten, bezog sich vor allem auf Gewaltandrohungen in sozialen Netzwerken. Da hatte jemand geschrieben, man werde jetzt 1 Million Sachschaden pro Jahr Haftstrafe gegen Lina E. in Leipzig anrichten. Also da gab es dann die entsprechenden Verwaltungsgerichtsentscheidungen bis zum Oberlandesgericht, bis zu einer Eilentscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Diese Demos wurden verboten. Das ist schon bitter genug. Auf dem Weg dahin war aufgeheizte Stimmung in Leipzig zu spüren. Die Stadträtin Juliane Nagel, die wurde festgenommen, weil sie eine andere Identitätsfeststellung beobachtet hatte. Also da konnte man am Donnerstag schon dran schmecken, was für eine Stimmung auch auf Seiten der Sicherheitskräfte war. Dann kam aber eine interessante Wendung, nämlich dass nach den gehabten Auseinandersetzungen auf Freitag brannte es in Konnewitz schon 700 vermummte Steine-Pyro-Barrikaden. Grüne und sozusagen Unverdächtige, also nicht Schwarzer Block oder Autonome oder Antifa, eine Demo angemeldet haben zu einem neuen Thema. Das hieß, die Versammlungsfreiheit gilt auch in Leipzig. Das wiederum musste dann erlaubt werden. Und das ist die eigentliche Demo, die dann eskaliert war. Da waren 100 Teilnehmer angemeldet, 1500 kamen und es war das zunächst einmal das übliche Gemisch aus Omis für den Frieden, aus pro-kurdischen Aktivisten, aus Menschen, die eben für Versammlungs- und Meinungsfreiheit eintraten, aber eben auch aus dem Schwarzen Block. Und das ist dann die Eskalation, die bis Sonntagmorgen dauerte. Wohl der bisher längste Kessel seit den Blockupy-Protesten 2013 in Frankfurt. Und da waren dann eben auch Kinder dabei, da waren auch Passanten dabei, da waren auch Menschen dabei, die mit dem harten Vorgehen der Polizei nicht richtig beantwortet waren. Und da steht dann der Satz des Polizeipräsidenten Demmler und des Polizeigewerkschafters Wendt: Deeskalation durch Stärke. Wie das gehen soll, kann ich mir nicht vorstellen. Und es ist zum x-ten Mal, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir über solche Ausschreitungen reden und die Polizei sagt, wir haben viele verwundete, betroffene, verletzte Polizisten zu beklagen und dass auf der anderen Seite die Grünen, die Jusos, die Linken sagen, die Versammlungsfreiheit an diesem Wochenende in Leipzig wurde abgeschafft. Es ist nicht so sehr diese Eskalation in Leipzig, die bedauerlich ist, die schlimm ist, die wir nicht sehen wollen, sondern es ist erstens die dunkle Verabredung zwischen dem Schwarzen Block, zwischen Leuten, die sagen, uns ist der Anlass schon einigermaßen egal, Hauptsache es gibt Gewalt, und auf der anderen Seite auch Menschen, die sagen, bei der Polizei, bei den Ordnungsbehörden, wir können gar nicht dick genug auffahren mit Polizisten aus 11 Ländern, mit Bundespolizei, mit Wasserwerfern, mit Hubschraubern, und das ist das, was einem so anödet, dass es zum x-ten Mal und nach Jahrzehnten immer wieder gelingt, dass sich die beiden dunklen Seiten eigentlich zum Rendezvous vereinbaren und die auf jeden Fall bekommen, was sie haben, Gewalt auf beiden Seiten und Eskalation.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gerne.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Albert Schweitzer, Arzt und Philosoph. Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch beherrscht die Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen.
Ende der Denkpause.
Ja, das war sie schon, die Montagsausgabe von Wach und Wichtig. Danke, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Marco Seifert. Ich würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder mithören würden. Haben Sie einen sonnigen Montag.
Wach und Wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.